Du hast gerade schon gesagt, es ist ja nicht so einfach, über Scham zu reden. Erlebst du das im Beratungskontext mit Führungskräften, dass sie über Scham reden oder dass sie in Coachings dir gegenüber von ihrer Scham reden?
Also was ich erlebe ist, es gibt Scham im Organisationskontext auf jeden Fall. Darüber gesprochen wird nicht, aber ich glaube, deswegen habe ich das vorher mit diesem gesellschaftlichen Aspekt auch noch hineingebracht. Scham ist eines der Gefühle, die auch gesellschaftlich unterdrückt wird. Ja. Und somit können die Leute es gar nicht in Worte fassen, ja, dass das jetzt gerade Scham ist. Ja. Deswegen habe ich das auch so spannend gefunden, dass es auch für mich recht schwierig ist, gerade bei dieser Emotion für mich die richtigen Worte zu finden.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört die dritte Folge der Miniserie Eine Woche voller Gefühle. Und in dieser Woche, in diesen 5 Folgen, geht es jeweils um ein Gefühl, das wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, kneten und untersuchen. Und ich freue mich, dass meine Gesprächspartnerin wieder an Bord ist, Dr. Andrea Czerny, die Expertin für Emotionen, für Atmen und für emotionale Geschichten in Unternehmen. Andrea, danke, dass du wieder dabei bist.
Danke, liebe Christiane.
Also, Andrea, wir sind in Runde 3, an Tag 3 dieser Woche, voller Gefühle. Und heute geht's um Scham, ein ziemlich besonderes Gefühl. Und es stellt sich die erste Frage. Was ist das denn? Ich falle jetzt wieder mal mit der Tür ins Haus. In welchen Momenten empfindest du Scham?
Ja, das ist tatsächlich auch wieder eine natürlich sehr gute Frage, liebe Christiane. Ja. Und eine, die für mich auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Muss ich auch dazu sagen, ich glaube auch, dass es etwas ist, was gesellschaftlich auch noch nicht so angekommen ist, dieses Gefühl. Aber ich empfinde dann Scham, wenn ich bei etwas erwischt werde, so irgendwie, ja, oder wenn man mir auf etwas draufkommt, was mir lieb gewesen wäre, wenn man nicht draufkommt, ja. Und das sind jetzt keine großartigen Sachen oder so, ja. Ich bin ja doch ein sehr ehrlicher Mensch zum Beispiel, ja. Trotzdem ist es manchmal so eine kleine Notlüge vielleicht, die man dann irgendwie auch einsetzt, ohne jetzt die Intention zu haben, einen großen Schaden anzurichten. Aber trotzdem, da bleibt etwas hängen und das ist bei mir schon etwas, was schambehaftet ist, wo ich mich schäme dann dafür, dass ich etwas gemacht habe, was vielleicht gar nicht so, merkt man schon, ja? Es ist gar nicht so leicht, auch darüber zu reden, ja. Also für mich.
Nee, jetzt, ja? Für mich auch nicht. Also tatsächlich. Und übrigens, für ganz viele Leute ist es nicht einfach, darüber zu reden. Aber ich möchte dich nicht alleine stehen lassen damit, dass du drüber geredet hast. Deswegen packe ich mal daneben, wann ich Scham empfinde. Und ich glaube, ich empfinde es relativ oft. Und zwar, schwierig ist auf eine allgemeine Ebene zu heben, wenn ich das Gefühl habe, hinter meinen Erwartungen und Ansprüchen an mich auch zurückzubleiben. Und wenn ich denke, ich hätte das auch irgendwie anders machen können oder vielleicht anders machen müssen. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also es können sehr tief sitzende Dinge sein, wo ich vielleicht tatsächlich mich irgendwo moralisch mal nicht so ganz korrekt verhalten habe, wo ich denke, das muss aber jetzt keiner wissen, weil das kratzt mein Bild nach außen an. Aber es können auch ganz banale Dinge sein. Zum Beispiel, ich habe es erwähnt, ich hatte kürzlich ein Konfliktmanagement-Training und habe, um die Eskalationsstufen anschaulich zu machen, Sequenzen aus dem Film Rosenkrieg ausgewählt und wollte denen gerne zeigen. So, und das Problem, was wir hatten, war, dass wenn mein PC sich mit dem Monitor dort im Seminarraum verbunden hat, der Film nicht abgespielt werden konnte. Und das hatte, ich weiß nicht, welchen Grund, und das lag nicht an mir. Ich wusste aber auch nicht, woran ganz genau es liegt. Und das war ein Moment, in dem ich Scham empfunden habe, weil ich dachte, meine Güte, das ist jetzt auch so irgendwie der Klassiker. Ne? So wie früher in der Schule die Lehrerin, die den Kassettenrekorder bedienen möchte, drückt aufs Knöpfchen, geht nicht. Bäm. So. Und so kam ich mir vor und dachte, Manno, wie kann man denn als Trainerin nicht in der Lage sein, die Technik gescheit zu bedienen. Mhm. Und das wurde dann gemildert, nachdem auch alle anwesenden Teilnehmenden es probiert hatten und jeweils auch keine Lösung dafür hatten. So.
Ja. Aber da kann ich total gut mitgehen. Ich hatte das jetzt auch vor kurzem, es gab einfach keinen Ton. Ja. Das Bild war da, aber es ging um den Ton. Ja. Wo ich dann einfach merkte, da wird es dann irgendwie so heiß und das ist dann so unangenehm. Ja. Und es ist, wenn man es vielleicht versucht allgemein zu formulieren, ist es, wenn eine Schwäche sichtbar wird, also für mich jetzt, ja, wenn ich irgendwo, weil technisch bin ich tatsächlich nicht besonders versiert, ja, da bin ich immer ganz froh, wenn jemand dann da ist, der das irgendwie auffangen kann. Und das ist eine Schwäche, die kenne ich auch, aber wenn die dann sichtbar wird oder wenn sie sogar zu einem Problem wird, ja, weil ich wollte den Film halt abspielen, ja, also deswegen hat mir das jetzt sehr geholfen, was du gerade erzählt hast. Und dann geht das nicht, ja, und das ist natürlich auch ein Ärger, aber eher so ein, warum bin ich da so unfähig? Ja? Und weiß mir jetzt auch nicht zu helfen. Ja? Das ist dann auch etwas, was in mir Scham auslöst. Ja?
Du hast gerade schon gesagt, es ist ja nicht so einfach, über Scham zu reden. Erlebst du das im Beratungskontext mit Führungskräften, dass sie über Scham reden oder dass sie in Coachings dir gegenüber von ihrer Scham reden?
Also was ich erlebe ist, es gibt Scham im Organisationskontext auf jeden Fall. Darüber gesprochen wird nicht, aber ich glaube, deswegen habe ich das vorher mit diesem gesellschaftlichen Aspekt auch noch hineingebracht. Scham ist eines der Gefühle, die auch gesellschaftlich unterdrückt wird. Ja. Und somit können die Leute es gar nicht in Worte fassen, ja, dass das jetzt gerade Scham ist. Ja. Deswegen habe ich das auch so spannend gefunden, dass es auch für mich recht schwierig ist, gerade bei dieser Emotion für mich die richtigen Worte zu finden. Genau.
Ich habe vorher tatsächlich recherchiert und ich habe geguckt an verschiedenen Stellen in der Literatur und es ist nicht so dick, aber verwandte Gefühle, die man vielleicht noch mit aufzählen könnte, das ist Verlegenheit oder Schüchternheit oder das peinlich berührt sein und das sind vielleicht Dinge, die man eher benennen kann, die man vielleicht eher spürt und leichter ausdrücken kann, als wirklich das Gefühl von tiefer Scham. Mhm. Und wir werden auch gleich noch sehen, warum das mit der Scham so schwierig ist und ja, so schwer in den Ausdruck kommt. Aber apropos Ausdruck, im Vorgespräch hast du ein paar Punkte genannt, woran man Scham erkennen kann, rein körperlich. Also woran sieht man es bei anderen?
Genau, also ich schaue da immer so ein bisschen in meine Dissertation hinein, ja, und eben dieses peinlich berührt sein hat eben Abwenden des Gesichtes, ja, also ich will da auch gar nicht hinschauen und den Blickkontakt vermeiden zu wollen, das ist schon etwas, das merkt man in Teams immer wieder, ja, wenn jemand Schwierigkeiten hat, diesen direkten Blickkontakt auch auszuhalten. Ich glaube, das ist so richtig dieses Bild, dann wird so nach unten geschaut, der Blick gesenkt, aber auch, dass Menschen dann durch diese Unsicherheit leise sprechen. Man hört sie dann kaum mehr, weil sie auch vielleicht das Gefühl haben, sie haben gar nichts zu sagen. Das hängt da, glaube ich, schon noch ein Stück weit mit zusammen und sich klein zu machen. Also man versucht dann auch wirklich, ich habe das ja auch so gefühlt, ja. Also man möchte dann in dem Moment auch wirklich im Boden versinken. Ja. Also ich wollte in dem Moment, gibt es irgendwo eine Öffnung, wo ich verschwinden kann, wenn es mit dem Blick nicht mehr funktioniert, sich klein zu machen und am liebsten einfach zu verschwinden. Und ich merke einfach auch, mir wird es dann innerlich auch so heiß. Ja.
Mhm. Ja, Schweißausbrüche. Also ist ja auch die Stressreaktion oder wirklich weiche Knie, kenne ich. Ich mache es bei mir tatsächlich daran fest, also wenn ich jetzt gucke, woran fühle ich es wirklich bei mir, dann kann ich es wirklich sehr schwer nur körperlich festmachen. Am ehesten noch daran, ich will jemanden nicht mehr anschauen. Also ich will Menschen dann nicht mehr in meine Augen gucken lassen, weil ich dann auch oft das Gefühl habe, wenn die mir in die Augen schauen, dann gucken sie bis in die tiefsten Abgründe meiner Seele. Und bitte sollen sie dann in dem Moment nicht hin. Aber ich merke es bei mir tatsächlich daran, wenn ich den Eindruck habe, ich muss mich jetzt erklären und ich muss mich jetzt entschuldigen. Also das ist für mich ein Signal dafür, dass da irgendwie Scham eine Rolle spielt. Und dass ich da vielleicht mal genauer hingucken kann, wo da eigentlich mein Thema ist. Und mit dem Gedanken, wo ist denn da eigentlich das Thema, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich wie kommt denn das? Also wie entsteht eigentlich Scham? Und wir haben es in den ersten beiden Folgen schon gesagt, ich wiederhole es hier gerne nochmal. Gefühle entstehen auf Grundlage einer Bewertung, die wir vornehmen. Und bei Scham ist es besonders interessant, Das unterscheidet sich nämlich von anderen Gefühlen dadurch, dass die Bewertung nicht nach außen gerichtet ist, sondern auf uns selbst bezogen ist. Das heißt, Scham entsteht als eine Reaktion auf die Bewertung, ich bin falsch. Oder vielleicht auf die Frage, bin ich falsch? Und Gedanken, die dazugehören, sind dann eben ganz oft solche wie, ich bin nicht okay, ich bin nicht gut genug, mit mir stimmt irgendwas nicht. Vielleicht auch, ich bin so anders als die anderen und das ist nicht gut. Und auch hier wieder die Auslöser dafür sind individuell und die kann man eigentlich kaum verallgemeinern. Aber auch bei Scham gibt's gute Seiten. Interessanterweise fällt uns das erst jetzt ein. Das haben wir bei den anderen Gefühlen schon früher festgestellt in unseren Gesprächen.
Ja.
Welche gute Seite kannst du der Scham abgewinnen, wenn überhaupt?
Naja, mir ist jetzt gerade noch ein Beispiel gekommen, aber vielleicht komme ich da noch auf diese Frage noch hin, ne? Weil ich jetzt auch vor kurzem eine Führungskraft, also eine angehende Führungskraft oder eine Führungskraft, ja, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, das Ziel lautet, ich darf Führungskraft sein. Ja, also dieses, das auszusprechen, weil man im Gespräch auch gemerkt hat, ja, das ist ja auch eine Frau. Es ist ja wirklich schwer gefallen, ihr eigenes Ziel auch vorzulesen. Ne? Also ich will Führungskraft sein, ne? Und sich das auch einzugestehen, ja, diesen Willen zu haben. Da hast du auch so richtig diese zittrigen Stimme und das war für sie wirklich ganz, ganz schwierig, ist es immer noch. Aber genau daran arbeiten wir jetzt. Ja? Und ich glaube, da ist einfach auch diese Scham, darf ich das? Darf ich das als Frau? Darf ich das als Frau in einem IT-Unternehmen, ja, wo wir kaum weibliche Führungskräfte haben? Und ich glaube, jetzt komme ich auf deine Antwort, ja, oder auf eine Möglichkeit, ja, dass es darum geht, sich das zu erlauben und sogar noch zu sagen, okay, und ich bin jetzt die Erste und ich gehe jetzt über meine Ängste, über meine Scham auch, ich bewältige sie, um damit auch ein positives Beispiel für andere zu sein. Da liegt auf jeden Fall eine Kraft drinnen, ja, was jetzt noch nicht die Antwort ist, wie man mit Scham umgeht, ja, weil das ist ein Prozess. Aber dies, da drüber zu gehen, einen Weg zu finden, eben dieses, ich bewerte mich selber als nicht gut genug, so wie du das gesagt hast, ich bin nicht okay, ich bin zu klein, ich schaffe das nicht, ja, was auch immer da für Glaubenssätze auch dahinter sind, hinzugehen und zu sagen, okay, das schaue ich mir an und ich stelle mich hin und sage, ich bin okay und ich darf das. Und genau diese andere Richtung einzuschlagen. Es ist nicht einfach, um Gottes Willen. Ja.
Nee. Also tatsächlich glaube ich, Scham lebt eigentlich von einer Fähigkeit. Und das würde ich sagen, ist das Gute. Scham lebt von der Fähigkeit, sich selber zu reflektieren und sich selber in Frage zu stellen. Also vielleicht klingt das komisch, ne? Aber nur, wenn ich anfange, über mich selber nachzudenken und mir eine Meinung zu mir selber zu bilden, also eine Meinung, wo ich auch mal hinterfrage, was ich tue, nur dann bin ich überhaupt in der Lage, Scham zu empfinden. Also ich werde nicht in die Klischeekiste greifen, aber weil du es gerade von Frauen hattest, das ist eine Fähigkeit, die ich eher bei Frauen erlebe als bei Männern. Das muss ich wirklich sagen. Viele Männer sind in ihrer Großartigkeit wenig hinterfragt von sich selbst. Und diese Fähigkeit, sich diese Frage zu stellen, also das ist aus meiner Sicht wirklich eine große Chance von Scham. So hässlich dieses Gefühl sich auch anfühlt in den Momenten, in denen es über einen hereinbricht.
Ja, oder auch zu sagen, okay, ich kann nicht alles. Ja, also gerade in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, ja, also ich musste das schon auch lernen, als Trainerin in einem Seminarraum zu stehen und auf eine Frage zu antworten, das weiß ich nicht. Weil mein Bild immer war, der muss einfach alles wissen, deswegen steht er da vorne, dafür wird er bezahlt, ja. Nein, überhaupt nicht. Ja.
Also ich muss lachen. Ja, ich fühl's total. Aber mittlerweile, und ich glaube, das ist eine Altersfrage, mittlerweile finde ich das super, wenn ich die Gelegenheit bekomme, sagen zu können, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Ja. So, ich so. Apropos, ja. Bei dieser Gelegenheit, Andrea, kurzer Exkurs, den ich einbringen muss, ich muss nachgucken. In der letzten Folge.
Da war ja was.
In der letzten Folge habe ich ein Zitat gebracht, nämlich der Satz, es ist, wie es ist. Ein Ausschnitt aus dem Zitat, es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Und ich habe irgendwie rumgebrabbelt und vermutet, es sei von Erich Fromm. Ist es natürlich nicht. Also ich habe das recherchiert in der Zwischenzeit. Ich lag nicht so schlecht. Es ist von einem Erich Es ist auch von einem Erich, der dann im Nachnamen das Frrr zu Beginn hat, aber er heißt nicht Fromm, er heißt Fried. Also Erich Fried hat selbstverständlich das Gedicht geschrieben, in dem es die Zeile gibt, es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Ich könnte mich jetzt dafür schämen, witzigerweise, nee, tue ich gerade nicht, sondern ich genieße es, hier jetzt öffentlich sagen zu können, das habe ich total verpeilt und da habe ich was verwechselt. Und ich setze einfach darauf, dass die Welt nicht untergeht und dass die Leute da draußen den Podcast weiterhören und nicht abschalten, weil ich jetzt Fromm mit Fried verwechselt habe. Okay, sorry. Zurück.
Ja, gutes Beispiel, ja. Aber genau, und das ist es, ja. Wir müssen uns dafür nicht schämen, ja, dass wir nicht alles wissen und in der Sekunde abfragen können. Und dann eben aus diesem, es ist nicht okay oder ich bin nicht okay, ja, genau in dieses, doch, ich bin okay, genauso wie ich bin, mit allen Anteilen, die mich ausmachen, ja, bin ich okay, ja. Und dann können wir die Scham auch besser einordnen, ja, und auch dazu nutzen, uns selber weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, was macht mich denn da jetzt so peinlich berührt? Und ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes, ja? Oder ist es vielleicht nicht auch eine Art von Empathie, wenn ich irgendwo berührt bin oder peinlich berührt bin auch, ja, wenn mir auf einmal die Tränen kommen,
ja,
was ja im Organisationskontext auch ein schwieriges Thema ist, ja, aber uns einfach auch wieder Mensch sein lässt, ist ganz wichtig. Ja,
ja, ja, tatsächlich dieses Menschsein anzunehmen und damit anzunehmen, dass Emotionen da sind, das führt uns zum nächsten Kapitel, zu dem, was ich eben schon erwähnt habe, nämlich zu der Überschrift, es ist, wie es ist. Also die Frage ist, was hilft uns denn anzunehmen und auszuhalten, dass wir uns auch immer wieder mal schämen, dass das dazugehört. Und wir haben jetzt schon verschiedene Punkte genannt. Zum einen die Kraft, die da drin steckt. Und ich finde, du hast eingangs was ganz Wichtiges gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, aber als du von deiner Scham gesprochen hast, da hast du einen Satz formuliert, der anfing mit Mann empfindet dann, und dann hast du dich korrigiert und hast gesagt, ich habe das so erlebt. Und ganz allgemein kann man sagen, wenn man anfangen möchte, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist der erste Schritt immer, in die Reflexion zu gehen und überhaupt wahrzunehmen, was da ist, zu spüren. Und Verantwortung fängt man an, dann zu übernehmen, wenn man auch von sich selber spricht und nicht im allgemeinen Mann bleibt, sondern wenn man sehr deutlich sagt, was man selber wahrnimmt und was man selber gerade erlebt hat. Wenn wir jetzt sagen, es ist, wie es ist, was ist denn, wie es ist bei der Scham? Auch hier wieder, Scham fußt auf einem Bedürfnis, und zwar auf dem Bedürfnis von Zugehörigkeit. Und dann damit verbunden vielleicht auch der Sorge, aus der Zugehörigkeit und Verbundenheit zu anderen rauszufallen. Deswegen glaube ich, ist Scham auch eine total soziale Emotion oder eine sozial kompetente Emotion. Und wir haben schon immer wieder festgestellt, Gefühle haben nicht nur negative Seiten, nicht nur Schatten, sondern immer auch eine Kraft und eine Aufgabe. Und bei der Scham ist sicherlich die Gefahr und der Schatten, dass, wenn wir es damit übertreiben, es in die Selbstzerfleischung führt und wir uns einfach nicht annehmen können. Die Aufgabe, vor die Scham uns stellt, aber auch eine grundlegende Fähigkeit ist, uns zu reflektieren. Und ich habe nachgelesen und fand es spannend, die Kraft der Scham ist die Demut. Das ist so ein altertümlicher Begriff. Aber ich finde, du hast es total schön umschrieben mit, wir müssen nicht alles können und wir können noch nicht alles können. Und das darf man auch sagen.
Wenn wir das so anschauen, hast du Tricks, wie es dir gelingt, Scham auszuhalten?
Ja, wobei das sehr stark eben genau, wie du sie ja schon gesagt hast, ja, es ist dieses Gefühl, okay, es ist eine Bewertung mir gegenüber. Und dadurch, dass ich ja schon viel mit mir gearbeitet habe, ja, und mich mittlerweile auch sehr, sehr gut kenne, das erste einfällt, ist, mein Ego ins Eck zu stellen. Ja. Heißt, es geht dann nicht mehr in gewissen Situationen eben ein Bild weiterhin vertreten zu wollen oder nach außen zu präsentieren, das sich mit meinem Innen aber gar nicht irgendwie so matcht, ja, sondern eben genau in dieses Eingestehen, okay, ich habe ja auch einen Fehler gemacht. Ja, also ich hatte gerade gestern erst eine Situation, wo ich auch gemerkt habe, okay, da waren meine Reaktionen auch nicht in Ordnung, ja, oder sind auch teilweise anders verstanden worden, wie das halt so häufig ist. Und dann aber zu sagen, okay, ich nehme hier das persönliche Gespräch auf und setze mich dieser Konfrontation aus, dass ich hier etwas gemacht habe, nicht in einer bösen Absicht, aber was halt jemand anderer negativ für sich irgendwie so aufgenommen hat. Das heißt, da geht's eben, das ist so ein Beispiel, wo ich sage, es geht mir auf die Nerven, dass nicht alle Menschen auf dieser Welt verstehen, was ich sage. Ja, ist doch so logisch, ja, was ich möchte. Ja, ist es natürlich nicht, ja, aber dann halt auch das Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme ein Ego, ich stelle es ins Eck, ja, weil es geht jetzt nicht um Ego, es geht genau um diese soziale Kompetenz, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, hey, habe ich nicht so gemeint, war falsch von mir, möchte ich das nächste Mal anders machen. Ja. Das ist genau, wie ich damit umgehe, aber es hat auch mit Atmen zu tun, ja, wo ich dann selber sage, okay, Andrea, komm, ja, du solltest das mittlerweile in deinem Alter doch schon besser wissen. Mhm. Oder mit dem, was ich halt einfach auch schon mit mir reflektiert habe und mit mir gearbeitet habe. Mhm. Es geht nicht mehr darum, mein Ego da irgendwie zu streicheln, ja, sondern es auch wirklich ins Eck zu stellen und zu sagen, du hast jetzt hier nichts verloren. Ja.
Wobei, also ich finde es toll, mir gefällt auch das Bild, das Ego ins Eck zu stellen. Ehrlicherweise muss ich sagen, das setzt natürlich auch ein gewisses Maß an Bewusstheit voraus, also auch trennen zu können, wo ist da eigentlich etwas, ein Bild von mir, was ich versuche zu kreieren, wo ich mich vielleicht auch irgendwie inszeniere und was ist aber tatsächlich das, was eigentlich meinen Bedürfnissen und meinen Fähigkeiten entspricht. Aber selbstverständlich, also wenn das gelingt, dann hat man gute Chancen, mit Charme zurechtzukommen und sich selber einfach auch einzuordnen in dieser Welt und im besten Sinne demütig zu werden. Weil tatsächlich, um den Nutzen von Charme nochmal vor Augen zu führen, ne, es ist diese Sozialkompetenz. Charme sucht ja nach einem sozial kompatiblen Verhalten, also nach einem Verhalten, was für uns auch in der Gruppe, zu der wir dann gehören, von Vorteil ist. Es trägt dazu bei, dass wir eigene Fehler erkennen, dass wir uns als unvollkommen annehmen, dass wir unsere Grenzen erkennen, irgendwie auch Frieden schließen können. Das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Ausdruck für Selbstliebe entwickeln können. Und ich finde, eine ganz wichtige Voraussetzung auch dafür, und du hast es gerade beschrieben, um Entschuldigung bitten zu können. Wenn ich diese Fehler nicht erkenne und nicht sehe, dass es vielleicht etwas anderes brauchen könnte, um Teil einer Gemeinschaft zu bleiben, dann kann ich überhaupt nicht um Verzeihung bitten. Und das ist auch so wichtig. Da fällt mir ein, die Anekdote, die würde ich gerne erzählen. Das Konfliktmanagement-Training. Was jetzt gerade war?
Da war es wieder.
Das ist jetzt, ja, da ist es wieder. Ja, nur es war total inspirierend. Es ist eine Weile her, dass ich davor ein Konfliktmanagement-Training gemacht habe. Und das Spannende, und die Frage, die kam interessanterweise zum ersten Mal jetzt in diesem zurückliegenden Training. Wie kann ich Konflikte eigentlich loslassen? Und wir haben dann in der Gruppe daran gearbeitet, was man tun kann, wie man überprüfen kann, ne, an welcher Stelle bin ich im Konflikt, was ist noch offen, was ist nicht offen, wie kann ich auch Haken dran setzen. Und um Verzeihung zu bitten und auch selber zu verzeihen, ist ein Weg, einen Konflikt loszulassen und es dann gut sein zu lassen. Und das kann ich aber nur, wenn ich irgendwann mal empfunden habe, oh, da war ich vielleicht nicht hundertprozentig richtig unterwegs.
Ja. Aber wenn ich dir so zuhöre, wird mir jetzt gerade bewusst, wie wichtig es wäre, auch gerade dieses Thema, diese Emotion, diese Scham in Organisationen noch mehr hineinzulassen, ja, weil wir dann, ja, bin ich überzeugt davon, weniger Konflikte hätten, indem ich eben einfach genau in dieser Lage bin und mir erlaube, so zu sein, wie ich bin, mich zu akzeptieren, aber auch die anderen so zu akzeptieren, wie sie sind, ja, und noch mehr in diese Demut hineinzugehen, ja, und nicht immer alles zu verteidigen, egal, auch wenn man, es gibt auch immer wieder auch Personen, mich eingeschlossen, ja, natürlich, die dann auf Biegen und Brechen, nein, das war richtig und diese Entscheidung und so muss das sein und so wird das gemacht, dann auch mal zu sagen, hey, nein, muss gar nicht. Mhm. Und dann auch um Verzeihung bitten, ja, dass man diesen Weg aber doch eingeschlagen hat. Mhm. Und das trifft ja dann, könnte ich mir vorstellen, auf viel mehr Verständnis, auf eine positive Energie, als eben auf diese Kampfenergie.
Ja.
Weil du vorher Frieden auch gesagt hast, ja, dann können wir tatsächlich in Beziehung gehen, und uns nicht an den Pranger stellen, ja, sondern gegenseitig um Verzeihung bitten. Und dann hätten wir auch viel mehr Frieden und Ruhe in Organisationen und weniger Konflikte.
Das ist super. Das ist fast schon eine Antwort auf die letzte Frage, nämlich kann man da was machen? Also kann man da was machen, um Scham zu regulieren, zu kanalisieren, zu nutzen? Und ja, man kann sich vor Augen führen, dass Scham okay und wichtig ist, um demütig zu werden und um Konflikte zu bereinigen. Du hast ja schon gesagt, was du atemtechnisch tust, ne? Also auch da wieder das tiefe und bewusste Atmen, um eine Spannung abzubauen. Ich bin ja immer total dafür, mit diesen unterschiedlichen Bewertungen zu spielen. Gerade als jemand, der sich häufig in Frage stellt und auch durch einen beruflichen Hintergrund, ich bin ja ausgebildete Gemeindereferentin, also Seelsorgerin, und ich sage mal, im Rahmen dieser Ausbildung habe ich mich also sowas von durchreflektiert, auch wenn es jetzt schon länger her ist. Also dieses mich in Frage stellen, das kenne ich gut. Vielleicht auch in diesem System Kirche etwas, was da ja manchmal auch ein bisschen zwiespältig ist. Kann es gut tun, andere Bewertungen auszuprobieren und statt der Frage, bin ich falsch, mal die Bewertung auszuprobieren, das ist falsch. Das, wo ich hier bin, ist falsch. Oder ein Bedauern auszudrücken und zu sagen, es ist schade, dass es so ist. Aber eben nicht, ich bin falsch. Oder sich diese Frage zu stellen. Und mir geht es darum, mit dieser Übung des Ausprobierens von anderen Bewertungen in Kontakt mit sich zu kommen und reinzuhorchen, was könnte etwas sein, was sich bequemer und stimmiger für mich anfühlt und was dann vielleicht auch die Kraft ist, die ich nutzen kann.
Ja, doch, bei der Bewertung, das gehört zwar nicht so wirklich zu einer Bewertung, auch zu sagen, okay, das ist unangenehm, aber das Leben ist auch nicht immer nur von schönen Seiten so, ja, sondern das ist unangenehm, aber ich lasse das zu und schaue einfach auch, ja, das hast du mit dem Reflektieren, ja, was kann ich für mich da mitnehmen? Wo kann ich dadurch für mich auch eine Grenze möglicherweise klarer setzen? Das mag ich nicht, ja, das ist mir unangenehm, ja, also ist ja, indem es mir unangenehm ist, ja, mag ich es natürlich nicht, ja, aber vielleicht steckt doch eine Angst dahinter, das ist zwar jetzt nicht, das war das Gefühl von gestern, aber da gibt es ja ganz enge Verbindungen einfach, ja, und auch hinzuschauen und zu sagen, okay, was ist es dann, ja, was da jetzt gerade dieses unangenehme Gefühl auch auslöst? Wie kann ich es dadurch aber eben zu einer positiven
Das stimmt, Kraft. Das ist auch nochmal ein guter Weg, sich zu fragen, ist es, also die Scham, steht die auch in einem Zusammenhang mit der Angst? Und ganz oft steht sie ja im Zusammenhang mit der Angst, aus der Gemeinschaft rauszufallen. Dann lohnt es sich hinzugucken, was ist hier eigentlich stärker? Also sind es Ängste, weil einem die Ideen fehlen, wie man Teil einer Gruppe, einer Gesellschaft bleiben kann? Oder was ist es eigentlich? Ist es die Selbstzerfleischung? Ich überlege gerade, ob uns noch Dinge einfallen, weil du das so gesagt hast, ob man Scham oder die Kraft der Scham auch in Unternehmen noch stärker kultivieren kann. Wir hatten es in einer der vorherigen Folgen, ich weiß gar nicht mehr, ob bei Wut oder bei Angst, wo es um die Fehlerkultur ging. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Weg sein könnte, stärker mit der Kraft von Scham zu spielen. Also tatsächlich Fehler zuzugeben und auch zuzulassen, nicht im Sinne von, jetzt machen wir mal alles schön, alles falsch, sondern zuzugestehen, dass auch mal was schiefgehen kann.
Ja, und was mir da auch einfällt, ist möglicherweise auch stärker mit der Methode des Feedbacks auch zu arbeiten, um eben dieses Ich bin falsch oder ich bin nicht okay auch noch einmal von einer anderen Perspektive, also jetzt nicht im Sinne von, weil ja Feedback oftmals mit Kritik irgendwie gleichgesetzt wird, was es ja absolut nicht ist, ja, sondern auch um Feedback zu bitten und zu sagen, hey, habe das jetzt nur ich so wahrgenommen, dass ich da für mich versagt habe? Ja? Oder wie hast du das eben erlebt? Und da noch einmal eine andere Bewertung und eine andere Sichtweise
mit reinzuholen.
Ja, also das könnte ich mir in Organisationen auch
absolut
gut vorstellen. Ja?
Aber es ist schwierig. Es ist schwierig in Organisationen, die den Anspruch haben, dass es immer höher, schneller und weiter geht, dass Dinge möglich sein müssen, dass es darum geht, tatsächlich permanent Grenzen zu verschieben und weiter zu springen, wo nicht akzeptiert ist und einfach übersehen wird, dass es Grenzen gibt. Häufig auch aus einem persönlichen Druck heraus. Ne? Ich kann oft gar nicht sagen, wo das anfängt. Da wird ja ein Druck auch einfach durchgereicht. Und mir fällt es dann oft schwer zu sagen, wo ist der eigentlich erzeugt worden. Aber der ist so groß, dass es einfach null Akzeptanz für Grenzen gibt. Und es wäre so schön, wenn das da wäre. Weil ich zutiefst daran glaube, dass wenn wir als Menschen und auch als berufstätige Menschen viel stärker wahrnehmen würden, wo Grenzen sind, wir die Chance hätten, viel handlungsfähiger zu sein und die Räume, die da sind, viel besser zu nutzen und uns nicht immer nur daran abarbeiten müssten, wo gerade irgendwas nicht mehr geht.
Aber ich glaube, das ist auch dieses Thema, weil ich weiß es jetzt nicht, aber das ist so ein Impuls, der jetzt gerade da ist, dass Scham auch sehr eng mit moralischen Aspekten zu tun hat. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, also das wird mir jetzt erst bewusst, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, aber wenn dann doch einmal so, okay, ich formuliere das vielleicht ein bisschen anders oder stelle das in einen anderen Kontext, wie auch immer, ja, so kleine Notlügen einfach auch, und das ist erwischt werden, das hat was mit Moral zu tun, ja, mit Ethik, ja, und das sind aber dann wieder so Grenzen. Ja, also das sind genau diese Grenzen, die auch gesellschaftlich ja da sind, durch Gesetze. Bei einer roten Ampel bleibt man halt einfach stehen. Ja. Ob da jetzt andere Autos fahren oder nicht, ist völlig irrelevant. Ja. Aber wenn man es dann doch macht, ja, dann ist das, löst das ja auch etwas, jetzt habe ich etwas gemacht, was nicht erlaubt ist. Ja. Aber dadurch, dass der Druck in manchen Organisationen so groß ist, ja, werden manche Menschen fast dazu gezwungen, diese Grenzen zu überschreiten, ja. Und unmoralische Dinge zu machen, ja, oder vielleicht auch selber über seine eigenen Grenzen drüber zu gehen, um hier Erwartungen zu entsprechen, die vielleicht gar nicht da sind, aber die man halt glaubt, die da sind. Und das kann im schlimmsten Fall dann auch total eskalieren. Also auch da sehe ich eine sehr wertvolle gesellschaftliche Komponente in der Scham drin, und auch in Organisationen, zu sagen, hey, das kann man nicht machen, ja, das ist ethisch einfach auch grenzwertig.
Also es ist tatsächlich, ich hatte in der Vorbereitung auch drauf geguckt und habe nämlich auch gefragt, was heißt ein Scham gesellschaftlich? Und tatsächlich ist es an manchen Stellen ein Mittel der Manipulation. Also ich kann natürlich Menschen, indem ich Schuldgefühle erzeuge, ne, durch Scham dazu bringen, sich angepasst zu verhalten, selbst wenn dieses angepasste Verhalten dann vielleicht ethisch nicht immer auf einem ganz hohen Level spielt. Und da, wo zu wenig Scham da ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, also schamlose Menschen, schamlose Organisationen, was für eine Rücksichtslosigkeit und Ausbeutung da dann auch dahinter liegen kann. Ganz schrecklich. Also von daher hat Scham wirklich einen hohen Wert. Und könnte man tatsächlich etwas mehr kultivieren und sich hinterfragen, was tun wir da eigentlich? Und das ist so das Letzte, was wir vielleicht im Sinne von, kann man da was machen, noch mit auf den Weg geben kann, weil du es auch gerade angesprochen hast, da auch wirklich die Erwartungen nochmal zu überprüfen. Also wenn man Scham empfindet, hinzuschauen, was sind eigentlich meine eigenen Erwartungen, die ich an mich stelle? Was sind Erwartungen, die mir begegnen von anderen? Und wo empfinde ich denn mich da nicht als richtig? Also entspreche ich da gerade mir nicht oder entspreche ich da vielleicht Erwartungen von anderen nicht? Und dann kann ich vielleicht auch nochmal anders in eine Verhandlung über Erwartungen einsteigen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass wenn man über Scham sprechen möchte, sich dafür einen sicheren Rahmen zu suchen. Also vertraute Menschen, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie einem nicht wehtun, es nicht ausnutzen, und dass es wahrscheinlich auch das, was es in Unternehmen so schwierig macht, die wettbewerbsorientiert sind. An der Stelle, wo man das einräumt, macht man sich sehr angreifbar und sehr verletzlich. Und das kann schamlos ausgenutzt werden. Echt eine moralische Folge. Hui.
Ja, wow. Ja, aber das ist jetzt schön zusammengefasst oder sehr schön auch nochmal auf den Punkt gebracht. Ja. Ein sicherer Rahmen, wo Vertrauen da ist, ja, wo ich vertrauensvolle Menschen um mich habe, das ist halt für ganz, ganz zentral. Ja. Und das ist das, was viele Leute aber nicht haben oder eben schon einmal eine negative Erfahrung gemacht hat, was genau dieses ungute Gefühl dann aber noch einmal verstärkt.
Ja.
Auch die Angst, sich anderen anzuvertrauen. Wir haben jetzt ja auch schon ganz oft gesagt, es hat eine hohe gesellschaftliche und soziale Komponente, diese Emotion, dieses Gefühl der Scham. Und wenn ich aber meinem Umfeld, meinem näheren Umfeld nicht trauen kann, dann bleibe ich alleine und das ist.
Da sind wir bei der psychologischen Sicherheit, die ja so als Buzzword im Moment durch die Szene fliegt. Wo aber was dran ist, wenn diese Sicherheit nicht gegeben ist, dann wird Reflexion nicht möglich oder sie wird unendlich schwer, dann wird es ganz schwer, Fehler einzugestehen, dann wird es schwer, demütig zu sein, weil demütig im Zweifelsfall als schwach interpretiert wird und als angreifbar.
Aber man könnte Führungskräften an der Stelle einen kleinen Auftrag geben.
Ja.
Nicht nur an sich selber in dem Kontext zu arbeiten, ja, sondern genau diesen Rahmen zu schaffen im Team,
ja,
dass es dort möglich ist, sich diesem Thema auch zu widmen, ja, und durch ehrliches Feedback und ähnliche Methoden hier ja einen Raum zu schaffen, wo das einfach auch da sein kann und wo man auch einmal sagen kann, boah, da fehlt mir gerade etwas und da fühle ich mich gerade nicht wohl, ja, und da empfinde ich ein unangenehmes Gefühl, diesen Raum aufzumachen.
Ja, also unser Auftrag an Führungskräfte versucht, diesen Raum zu eröffnen, versucht in dem Zusammenhang am besten mit gutem Beispiel voranzugehen, Scham anzusprechen und die Angst vor der Verletzlichkeit zu überwinden. Und bei Führungskräften oft der Raum fehlt, das für sich zu bearbeiten. Es gibt Coaches und Coachinnen, die das begleiten. Und wir machen jetzt hier ganz schamlos Werbung für uns, Andrea.
Ja.
Man kann dich fragen als Coachin und man kann mich fragen als Coach, Coachin, wenn es darum geht, die eigenen Emotionen zu bearbeiten. Oder zum Beispiel um die Frage, was kann ich tun, um mit meinem Team eine Atmosphäre zu kreieren, in der so viel Sicherheit gegeben ist, dass wir auch über unsere Fehler sprechen können. Das war jetzt schon fast der Abbinder. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir zum Thema Scham gesagt haben. Super wichtiges Gefühl im Sinne von Sozialkompetenz. Ohne Scham sind wir gar nicht in der Lage, uns zu hinterfragen, über Fehler zu reden oder um Entschuldigung zu bitten. Deswegen ist es super wichtig. Die Bewertung, die dahinter steht, ist, dass wir uns an uns selbst gerichtet fragen, bin ich eigentlich richtig? Die große Kraft ist aber die, demütig zu sein, Fehler anzuerkennen und sich auch in den eigenen Grenzen anzunehmen. Und ein Schatten ist es, wenn man es damit so übertreibt, mit dem Hinterfragen, dass man in die Selbstzerfleischung geht. Und um da nicht zu landen, sondern um gesund zu reflektieren, ich sage es nochmal, kann man sich Hilfe holen, zum Beispiel bei uns. Informationen zu uns findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Und ansonsten sage ich, Andrea, vielen Dank für diesen tiefen Austausch zum Thema Scham. Und es geht in der nächsten Folge weiter mit dem Gefühl der Trauer. Und dann schauen wir mal, was da so dran steckt und wo sich das in Organisationen vielleicht breit macht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und schaltet ein in der nächsten Folge dieser Miniserie Eine Woche voller Gefühle. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.